SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Frank Basner. Schönen guten Morgen.
Grüße, Frau Köster.
Sie sind Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Als gestern Abend 20 Uhr die ersten Hochrechnungen kamen, Macron mit 58% vorne, Le Pen 41%. Was war Ihre erste Reaktion?
Erleichterung natürlich wie bei allen Menschen, und wir waren doch etwas überrascht, dass es so deutlich ausfiel, weil die Umfragen vorher waren nicht so sehr deutlich. Und da konnte man sagen, okay, da haben doch viele Menschen sich gesagt, also dann doch lieber Macron, auch wenn sie es vielleicht mit einem gewissen Zähneknirschen gemacht haben.
Ist das das blaue Auge, mit dem Macron jetzt nochmal davongekommen ist?
Ja, vielleicht auch das blaue Auge, mit dem Frankreich davongekommen ist, denn wir müssen ja einfach sehen, das ist ja nicht nur Marine Le Pen gegen Macron gewesen, sondern der abwesende Dritte, es gibt bei diesen Stichwahlen leider nur zwei, ja, das ist so, das ist wieder Combat des Chefs bei Asterix, das sind zwei in der Bühne und da ist kein Platz für einen Dritten. Und der Mélenchon, der Linkspopulist, der hatte ja sehr, sehr viele Stimmen bekommen im ersten
22
Wahlgang.
22% waren es?
Ja, ganz knapp unter Marine Le Pen, er wäre fast in die Stichwahl gekommen und die ganzen Wählerinnen und Wähler wollen ja auch irgendwo hin. Und da sind viele eben nicht zur Wahl gegangen, einige haben dann doch Macron gewählt und einige aber eben auch Le Pen. Von daher hatten wir eigentlich einen Dreikampf, es gibt drei Lager heute in Frankreich.
Das eine Lager wurde allerdings nicht vertreten. Gerade die Jugend ist da vorne gewesen, hat gesagt, wir sehen uns überhaupt nicht. Das ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Also wie wird Macron die Menschen erreichen können, die nicht zur Wahl gegangen sind und die ihn vielleicht widerwillig gewählt haben?
Ja, wir haben auch in Frankreich diesen Spruch Pest und Cholera immer wieder gehört. Wir waren gerade auf dem Land ein paar Tage, um bewusst mal ein bisschen zu fühlen, wie da eigentlich die Stimmung so ist. Nicht in den großen Städten, die sind eher pro Macron, sondern eher auf dem flachen Land, wo die Leute eben dann doch Paris weit weg finden. Und da gab es diesen Spruch immer wieder und dabei vergessen viele Französinnen und Franzosen, dass Macron eigentlich eine gute Bilanz hat, wenn man mal die Wirtschaftsdaten sich anschaut, inklusive Jugendarbeitslosigkeit. Es gab nie so viele Ausbildungsverträge in Frankreich wie jetzt die letzten Jahre unter Macron. Das wird alles vergessen und es ist eher eine Stimmung, die man da so abbildet. Und da haben Sie völlig recht, da sind die jungen Menschen zum Teil übrigens auch bei Le Pen gelandet, zum Teil auch bei Zemmour gelandet, was ein bisschen beunruhigend ist, dem wirklichen rassistischen Rechtsextremen. Aber ganz viele eben bei Mélenchon, weil der ganz geschickt die grünen Themen eben mit bedient hat. Ich glaube, das muss man sehen. Jeder junge Mensch muss ein revolutionäres Herz haben, sonst hat er keins. Und dann noch grüne Themen, da hat er gepunktet.
Jetzt hat Macron im Vorfeld erklärt, ja, er sehe sich weder rechts noch links, genauso wie der erste Präsident de Gaulle. Er sei in der bürgerlichen Mitte vertreten. Dennoch, die bürgerliche Mitte scheint sich ja immer weniger vertreten zu sehen, oder? Wie sehen Sie es?
Naja, wenn die bürgerliche Mitte die sind, die zurechtkommen mit ihrem Leben, die gute Bildungsabschlüsse haben, die oberen Einkommen bedienen, also bekommen, wenn die bürgerliche Mitte heißt urbane Mittelschicht, dann sind die schon pro Macron ganz dominant. Das ist schon so. Aber was de Gaulle eben meinte, und das hat Macron bis jetzt nicht so geschafft, ist sozusagen der Vater der Nation zu sein. Das ist so ein bisschen Hausbacken, ja, so ein bisschen Altbacken. Das kann er nicht. Also dieses über den Parteien stehen, für alle da sein, was er jetzt ja gesagt hat, was er will, das konnte de Gaulle mit großer Souveränität. Und das kriegt Macron nicht hin, weil er ein ganz anderer Typ ist.
Sie ordnen das Ergebnis der Frankreich-Wahl ein. Jetzt wird ja sehr viel diskutiert. Wollten die Wählerinnen und Wähler Le Pen verhindern oder ist es ein Ergebnis für Europa? Wie ordnen Sie es denn ein?
Na, es ist beides. Ich denke mal, über 40% wollten Le Pen wählen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das sind ja echte Stimmen, die eigentlich sagen, ja, sie hat im Grunde ja recht und sie hat in vielen Punkten auch gegen Macron recht. Das kann man einfach mal so stehen lassen, aber das sind ja ernste Wählerstimmen. Und Macron wurde gewählt durch einen Kern, 25% sicherlich Kernüberzeugte, die sagen, er macht das genau richtig, wir müssen das Land reformieren, modernisieren, wir müssen dynamisch sein. Dann gibt es einige, die sagen, okay, ich beiß lieber den sauren Apfel Macron als Le Pen nachher als Präsidentin zu haben. Und dann waren sicherlich auch einige dabei, die gesagt haben, naja, aber diesen europäischen oder antieuropäischen Kurs von Le Pen, den will ich nur wirklich nicht. Und dann ist es ein guter Grund, Macron zu wählen. Von daher kommt da, glaube ich, beides zusammen.
Mit diesem Wahlergebnis, was wird für Macron jetzt die größte Herausforderung?
Das wusste er vorher, das weiß er heute, das hat er auch gestern Abend gesagt. Er muss das schon versuchen anzunehmen als ein Votum eines gespaltenen Landes im Grunde. Vergessen wir nicht den Dritten im Bunde, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, den Linkspopulisten, der ist ja auch noch da, viele Stimmen bekommen. Das heißt, das sind Erwartungshaltungen jetzt an Macron. Die zweite Amtszeit, seine letzte Amtszeit, es gibt nur zwei in Frankreich, kann er jetzt natürlich nutzen, um auch Öffnungen zu machen, gerade ins grüne und linke Lager hinein, um sich zu positionieren als ein Präsident, der nicht nur für seine Wählerinnen und Wähler da ist. Hat er gestern gesagt, jetzt muss er es machen.
Jetzt gibt es zig Umfragen, in denen die Franzosen Europa gegenüber skeptischer sind als die Deutschen oder Italiener beispielsweise. Wo rührt das her?
Das ist eine ganz alte Geschichte. Trotzdem, wenn es zum Schwur kommt und es grundsätzlich um die Frage geht, rein oder raus, dann sind die Franzosen drin, das ist völlig klar. Es ist so, dass Brüssel wahrgenommen wird oder Europa über Brüssel wahrgenommen wird und da ist es halt dann schon so, dass gewisse Direktiven, also eigentlich Gesetze müsste man sie ja korrekterweise schon nennen, auch wenn es offiziell gar keine sind, einfach gewisse Stirnrunzeln hervorrufen, gerade in der französischen ländlichen Bevölkerung, ja, dass man sich einmischt in alles, anstatt mal vor Ort die Dinge sich so entwickeln zu lassen, wie sie sich entwickeln können. Und da wird gern mal gemeckert. Also das ist natürlich was kulturell sehr tief verankert ist in Frankreich, dieses gegen die Obrigkeit meckern, das tut man furchtbar gerne. Und dann ist Brüssel schuld im Zweifelsfall.
Ja, Le Pen hat gepunktet mit einem Europa der Nationen. Wie kann Macron das jetzt einfangen?
Er hat es in der Fernsehdebatte letzten Mittwoch eigentlich ja schon ganz gut eingefangen und hat gesagt, also Frau Le Pen, Sie sagen immer drinbleiben und dann doch alles national machen, da ist ein Widerspruch. Wir können die großen Dinge nicht national lösen, dafür sind wir einfach zu klein im Konzert der Weltmächte. Wenn wir einfach mal die Zahlen der Bevölkerung und die Wirtschaftskraft anschauen, wir haben nur eine Chance zwischen USA und China und jetzt einem etwas wirr gewordenen Russland überhaupt zu bestehen, wenn wir gemeinsam handeln. Und er hat das verglichen mit dem Bild einer Eigentümergemeinschaft, die Wohnungen zusammen besitzen. Und da kann nicht einer einfach sagen, ich lasse mal die Fassade neu streichen. Das geht einfach nicht. Das müssen alle zusammen entscheiden. Eine Co-Proprietär hat er das genannt. Ich glaube, das Bild ist ganz gut. Und das haben viele auch verstanden, dass man natürlich reformieren kann. Europa kann reformiert werden. Aber nicht so.
2017 hatte Macron mit seiner Bewegung En Marche den Einzug in den Élysée-Palast geschafft. Er galt damals eher als linker Kandidat. Jetzt vertritt er liberal-konservative Themen. Wie hat er sich denn gewandelt?
Zunächst einmal ist er sich auch ein bisschen treu geblieben. Das ist einfach der Draufgänger, das ist der wirklich extrem intelligente, sehr schnelle, im Kopf extrem bewegliche, junge, immer noch junge Mann, der einfach was will. Ja, den treibt also schon Ehrgeiz an, Dinge umzusetzen. Es ist richtig, dass er aus dem sozialistischen Lager kam. Er war ja Minister unter François Hollande, hatte den großen Mut besessen, einfach sich rauszustellen, alleine zu stehen. Keiner hat damit gerechnet, dass er gewählt wird 2017. Und da hat er sich der Regierung dann selbst tatsächlich entwickelt zu einem, einerseits, wir würden sagen, großkoalitionären Produkt. Das ist so eine Art Versuch, sowohl als auch zu machen. Und hat gleichzeitig aber eben auch doch einige Dinge gemacht, die ihm angekreidet wurden von der Linken als typisch bürgerlich. Zum Beispiel einfach die Vermögensteuer zu reduzieren. Solche Sachen kamen nicht gut an, weil er es gleich am Anfang gemacht hat vor allem.
Sie haben jetzt gerade gelobt, besonders schnell im Kopf, agil. Trotzdem, es gibt ja viele Beschwerden über sein Auftreten. Er sei zu abgehoben, er sei arrogant. Woran muss er da arbeiten?
Tja, wer kann schon aus seiner Haut raus? Das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, da muss er ehrlich sein mit sich selbst. Radikal ändern wird er sich nicht. Er hat ja immer wieder gesagt, ich habe verstanden. Ich weiß schon, ich sage manchmal so Dinge so schnell dahin und die wirken sehr verletzend, obwohl ich es ja vielleicht gar nicht so meine. Ich glaube, er hätte jetzt die Chance, in der Funktion, die er hat als Präsident, so ein bisschen über den Parteien zu stehen. Das, was de Gaulle zum Beispiel, auch eines seiner Vorbilder, immer geschafft hat. So ein bisschen, na, früher hat man gesagt väterlich, ja, heute würde man eher sagen, vielleicht ein bisschen fürsorglich.
Ist in dem Alter schwierig, ne?
Das väterliche. Ja, auch das ist ein Altersproblem. Marine Le Pen hat sich sehr mütterlich dargestellt, die Mutter der Nation.
Als Alleinerziehende konnte sie da punkten.
Ja. Und ich glaube, er könnte aber tatsächlich sich vielleicht weniger in die aktuelle Tagespolitik einmischen und da lieber einen Premierminister hinsetzen, der vielleicht ein bisschen näher bei den Leuten ist und nicht so wirkt wie er. Und dann immer noch die Fäden in der Hand halten. Das wäre vielleicht eine Option, nicht die Omnipräsenz auch in den Medien. Er hat ja alles dominiert.
Das wird ja ganz besonders interessant im Juni, wenn dann die Parlamentswahlen sind. Wie hoch ist das Risiko für Macron dort?
Das ist relativ hoch, weil im Parlamentswahlsystem ist es ja so, dass im ersten Wahlgang jeder antreten kann. Und alle, die 12,5% der Stimmen bekommen, dürfen in der zweiten Runde antreten. Also Stichwahl kann zu dritt sein, vielleicht sogar zu viert. So wie es heute aussieht, ganz oft zu dritt. Ein linkes Lager, sehr stark, Mélenchon, ein rechtes Lager, sehr stark, Le Pen und ein Zentrumslager mit Macron. Und da ist nicht sicher, ob er so eine gute Mehrheit im Parlament bekommt, wie er die jetzt hat.
Das politische System Frankreichs ist ja ein anderes als in Deutschland. Wie unterscheidet sich das da dann auch die Zusammenarbeit zwischen Präsident und Premier?
Also Frankreich hat ein sehr, wie soll man sagen, in sich ein bisschen widersprüchliches System. Auf der einen Seite haben sie einen Premierminister, das ist der Chef du Gouvernement, Regierungschef. Und dann haben sie aber eben einen Präsidenten, Chef de l'État, Staatspräsidenten. Aber der regiert eben auch in der Exekutive mit. Der hat zum Beispiel in der Außenpolitik, Verteidigungspolitik ganz klar das erste Wort. Das macht es ein bisschen schwierig, wenn jetzt zum Beispiel der Premierminister eine andere politische Couleur hat, mit dem Präsidenten zusammenzuarbeiten. Also zwei Köpfe eigentlich, die so ein bisschen gegeneinander stehen könnten, wenn sie nicht auf einer Linie sind. Das macht schwierig und andererseits hat der Präsident die Chance, sich zu positionieren, eben, ich sagte es bereits, als jemand, der an alle denkt, wie Macron gestern Abend ja auch sagte. Ich bin der Präsident aller Französinnen und Franzosen.
Dieses Thema, was Sie da angesprochen haben, das Vertrauen, das war ja egal, ob man guckt auf Sarkozy oder Hollande, die Meldungen, dass das Vertrauen in die Politik mehr und mehr verloren gibt, die gibt es eigentlich immer. Jetzt ist nur die Frage bei Macron in Sachen Vertrauen, warum hat er da in den vergangenen 5 Jahren so extrem verloren? Wie sehen da Lösungen aus? Wie kann das Vertrauen neu entstehen?
Vertrauen aufbauen dauert, das ist halt das Problem. Das kommt erst mit Zeit, dann brauchen Sie eine Konstanz. Man muss zu seinen Gunsten sagen, er hat einfach auch Pech gehabt. Also erst die Gelbwesten-Proteste, die ausgebrochen sind über diese Benzinpreisthematik. Das hat keiner so richtig kommen sehen. Er hat sich Mühe gegeben, dort so eine halt Kultur des Gehörtwerdens, wie Kretschmann das nennen würde, zu etablieren. Hat diesen großen Grand Débat National organisiert, sehr schnell und sehr gut organisiert. Da war schon der Versuch, dazuzuhören. Wo tut's weh? Wo drückt der Schuh? Gerade auch in den ländlichen Gebieten. Da hat er ja viel versucht und dann kam jetzt die Pandemie dazu. Also er hat kein Glück gehabt natürlich in der Zeit, aber die Aufgabe besteht jetzt für ihn schon, tatsächlich in die sozusagen entfernteren Zonen des Landes auch zu gehen, präsent zu sein und zu sagen, ich höre euch schon zu und ich werde auch gucken, was ich für euch tun kann.
Sie arbeiten seit 1995 als Berater für deutsch-französische Kooperationen. Wir haben gerade über das Thema Vertrauen gesprochen, das Macron zurückgewinnen muss. Vertrauen ist für Sie ja natürlich auch ein Grundbaustein. Wie gehen Sie das an, wenn Sie Ihre Kooperationen langsam versuchen aufzubauen?
Also als Berater wird man meistens für solche Kooperationen engagiert, wenn es schon zu spät ist, muss man leider sagen. Wenn irgendwelche Probleme auftreten, dann sagen sie, sie müssen uns da mal helfen, dann muss irgendwas mit der Kultur zusammenhängen. So einfach ist es natürlich nicht. Was ich jetzt nach den langen Jahren vielleicht als Synthese auf jeden Fall mal für mich selbst formulieren würde, ist, dass Kooperationen immer damit umgehen müssen, zwischen verschiedenen Unternehmen, aber auch Verwaltungen oder auch Staaten oder auch Gruppen aus verschiedenen Staaten, die müssen immer damit umgehen, dass die Sachen nicht symmetrisch sind. Das ist mal die ganz erste Regel. Es sind immer Asymmetrien. Das sind Sachen nie gleich verteilt. Man hat der eine mehr Budget, der andere weniger, der eine mehr Personal. Die Entscheidungswege sind anders und so weiter. Und dann ist das ganz Entscheidende, wenn man sich über das Ziel einig wird und sich wirklich darauf sozusagen in die Hand verspricht, dieses Ziel verfolgen zu wollen, dann können Sie mit Unterschieden auch ganz gut umgehen. Dann kann jeder seine Stärken einbringen und das ist in der Politik ja nicht viel anders. Das ist in der Europäischen Union auch nicht viel anders.
Sie haben dann also eine diplomatische Aufgabe, wenn Sie sagen, ja, da kommt jemand und sagt, ja, da ist irgendwas mit der Kultur schiefgegangen. Woran liegt es denn meistens? Lässt sich das irgendwie ausmachen?
Also es sind verschiedene Ebenen, die man betrachten kann. Das eine ist einfach die strukturelle Ebene. Das Unternehmen hat verschieden aufgebaut sind zum Beispiel oder auch Verwaltungen verschieden funktionieren, die Zuständigkeiten verschieden sind zwischen Deutschland und Frankreich, wenn Sie jetzt an politische Kooperation denken. Und dann gibt es immer einen zwischenmenschlichen Aspekt. Natürlich müssen auch Menschen zusammenarbeiten können. Nicht zufällig redet man immer von dem berühmten Couple, von diesen Tandems da zwischen den Staatspräsidenten in Frankreich und Kanzlerin, Kanzler in Deutschland. Und dann gibt es natürlich auch ganz einfache Verfahrensgewohnheiten, wie man Dinge tut. Das kann man dann Kultur nennen, wenn Sie wollen. Das ist ein einfaches Habitus. Wie mache ich gewisse Dinge? Und das sich gegenseitig zu erklären, zu erkennen, in der Differenz bestehen lassen. Da muss sich keiner anpassen. Wir müssen es nur wissen, warum wir die Sachen so tun. Dann klappt das schon.
Wo fehlt es denn besonders an den Kooperationen? Le Pen konnte jetzt in den ländlichen Gebieten punkten. Fehlt es da an den Kooperationen?
Also, wenn man das europäisch betrachten möchte, dann könnte man sagen, eigentlich können alle europäischen Bürgerinnen und Bürger, egal ob die auf dem Land leben oder in der Stadt, können an diesem europäischen Austausch teilnehmen. Unsere Städtepartnerschaften betreffen kleine Gemeinden, zum Teil sehr lebendig übrigens. Also prinzipiell ist die Möglichkeit schon da. Aber gerade wenn Sie sowas wie Schulpartnerschaften, Sportvereinspartnerschaften anschauen oder eben kommunale Partnerschaften, dann ist es schon so, dass bei manchen das immer nur die gleichen machen. Und dann natürlich die Sache sich so etwas abkapselt und dann viele das Gefühl haben, naja, ist sowieso nicht für mich, kann ja kein Deutsch, kann ja kein Französisch. Das sind aber eigentlich falsche Argumente, weil natürlich kann ich auch Schüleraustausch machen oder Fußball spielen zusammen, wenn ich die Sprache nicht kann. Da ist ein Potenzial, wo ich glaube, was wir heben könnten.
Es gibt auf der einen Seite die kulturelle Verständigung, auf der anderen Seite geht es natürlich um Wirtschaft. Jetzt feiern wir gerade 70 Jahre Baden-Württemberg. Wo gibt es denn erfolgreiche Kooperationen, die Sie begleiten, Baden-Württemberg und Frankreich?
Also Baden-Württemberg hat traditionell eine sehr starke Präsenz natürlich durch die exportorientierte Wirtschaft in Frankreich. Das war lange Zeit vor der Währungsunion natürlich auch durch niedrigere Löhne, durch besseren Wechselkurs bedingt. Das ist heute nicht mehr so. Die Produktivität ist ähnlich, manchmal in Frankreich ein bisschen geringer, aber im Grunde ganz ähnlich. Wir haben ein Instrument, das Lothar Späth schon aufgebaut hat vor langen, langen Jahren. Das ist diese Partnerschaft mit Rhône-Alpes, einer industriell sehr lebendigen Reaktion, und Lombardei und Katalonien, also die vier Motoren, wie man das so schön nennt. Da ist, denke ich, viel zu tun. Da ist in letzter Zeit vielleicht nicht sehr viel investiert worden von der Landesregierung. Da muss man immer wieder anstoßen, damit die Kooperationen funktionieren. Ansonsten würde ich sagen, sind die baden-württembergischen Unternehmen, die exportstark sind, in Frankreich auch sehr gut aufgestellt.
Wie ist es gerade mit der angrenzenden Region, das Elsass?
Da hat es ja eine Territorialreform gegeben vor einigen Jahren. Und da wurde das Elsass, was sich immer sehr mit sich selbst zufrieden eigentlich gab, plötzlich Teil der großen Region Grand Est, die bis Reims reicht, fast bis Paris eigentlich. Da haben viele den Kopf geschüttelt und gesagt, das kann nicht wahr sein. Das geht so nicht. Deswegen hat Elsass sich bemüht und jetzt erfolgreich bemüht, eine eigene Kollektivität Europäen, also eine europäische Gebietskörperschaft zu gründen. Das eröffnet jetzt nochmal neue Möglichkeiten. Die Landesregierung hat sehr viel Bemühungen gemacht, ist eine Frankreich-Konzeption gegeben, man kann es auch Strategie nennen, wo man eben ganz bewusst mit ganz Frankreich, aber ganz bewusst auch mit der Grenzregion eine engere Kooperation eingehen will. Und da passiert schon einiges im Moment und da spielt jetzt das Elsass, aber auch die ganze Region Grand Est natürlich eine große Rolle.
Wir wollten auf die Zukunftsthemen schauen und wie sich die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich entwickelt, gerade in Sachen Kooperation. Wo gibt es denn da den größten Handlungsbedarf?
Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man die aktuellen Themen, die gerade junge Menschen umtreiben, einfach aufgreift in diese Kooperationsstrukturen, die wir ja zum Teil haben, zum Teil neu begründen. Und ich denke, die Nachhaltigkeitsthematik ist einfach dominant, trotz Krieg in der Ukraine. Wir werden ganz schnell zurückkommen zu diesen großen Nachhaltigkeitsthemen. Und da gibt es eben mit dem Aachener Vertrag, der 2019 unterschrieben worden ist, zwischen Frankreich und Deutschland ja ein Instrument, was man neu geschaffen hat. Das heißt nicht zufällig deutsch-französisches Zukunftswerk.
Was beinhaltet das genau?
Das ist der Versuch, eine Plattform zu schaffen, wo zu den großen Nachhaltigkeitszielen der UNO, das sind die großen 17 Ziele, die wir alle ja in Transformationsprozessen annehmen wollen und auch werden müssen, eine Struktur zu schaffen, die den Dialog zwischen Akteuren, vor allem im kommunalen Bereich, erlaubt zwischen Deutschland und Frankreich, damit man Best-Practice-Beispiele herausfindet und schaut, wie kann denn Transformation stattfinden, welche Hinderungsgründe gibt es vielleicht, dass es nicht funktioniert, und dann daraus im Dialog etwas zu entwickeln, was der Politik vorgetragen wird.
Insbesondere in der Nachhaltigkeit steht Frankreich extrem schlecht da, wenn die Klimaziele alleine über Atomkraft erreicht werden wollen. Also da ist der Frust doch gerade in der jungen Generation ganz besonders groß.
Großer Streit um die Atomkraft, so wie Deutschland natürlich kritisiert worden ist, wegen seiner großen Abhängigkeit vom Gas. Da gab es ja diesen europäischen Beschluss, der da sagt, du machst mal das schön deine Atomkraft, dann tun wir ein grünes Sternchen drauf und du machst dein Gas, kriegst auch ein grünes Sternchen. Das ist natürlich nicht gut, aber so war es gelaufen. Aber es ist ja nicht nur die Energiefrage, es gibt ja ganz viele Themen. Die ganze Nachhaltigkeit in der Ernährung, zirkuläre kleine Wirtschaftskreisläufe, das sind so Themen, die im Zukunftswerk diskutiert werden. Und da, glaube ich, kann man jeden mitnehmen, denn sowas wie Ernährung geht nun wirklich jeden an. Wir haben einen landwirtschaftlichen Aspekt da drin, wir haben einen finanziellen Aspekt da drin, CO2-Aspekt, Transport, Tierwohl, Geschichten, das ist ja alles auf dem Tisch heute. Und ich glaube, da gibt es viele solche Themen, die wir anpacken können, ohne gleich die Atomkraftdiskussion zu führen.
Jetzt zeigt dieses Wahlergebnis vor allen Dingen aber auch eins, dass Frankreich tief gespalten ist, 41%, die rechts gewählt haben. Wie wollen Sie denn die Menschen mitnehmen und erreichen, mit so einem Zukunftswerk beispielsweise?
Indem man vor Ort geht, das ist ja genau der Ansatz dieses Zukunftswerks. Ich habe die Freude, das jetzt auch als deutscher Leiter mit begleiten zu dürfen. Und die Idee ist einfach die, dass man wirklich auch in ländliche Gemeinden geht. Die sind zum Teil ja sehr erfinderisch, gerade auch in Bürgerbeteiligung übrigens. Das ist ja, Transformation können sie nicht ohne Bürgerbeteiligung machen. Das wissen wir gerade in Baden-Württemberg sehr stark, wo ja die Beteiligungskultur sehr stark entwickelt ist. Und das heißt, Themen aufgreifen, die da sind, Nachhaltigkeitstransformationen, die nötig sind, begleiten, verstehen, fördern und natürlich immer auch möglichst viele Bürgerinnen und Bürger, gerade auch Jüngere, mitnehmen. Und das geht mit gewissen Themen gut, mit anderen ein bisschen schwieriger. Aber ich bin sicher, dass da ein Instrument geschaffen worden ist, was den Dialog nochmal auf eine neue Qualitätsebene hebt.
Wie kann das denn praktisch aussehen? Also wenn wir jetzt in Grenzregionen sind beispielsweise, bei den Zügen ist es immer noch schwierig, Nachtzüge hin und her. Oder beispielsweise nehmen wir das Thema Internet, Handyverbindungen, einfach schwierig. Setzen Sie an solchen konkreten Punkten an?
Da sind wir jetzt noch nicht aktiv, das kann aber alles noch kommen. Ich meine, diese ganze Handygeschichte ist ja im Grunde ein EU-Thema, weil die Roaming-Gebühren, erinnern wir uns, das ist ja besser geworden, da muss die EU ran und natürlich auch die dafür sorgen, dass jetzt nicht so Funklöcher entstehen, da sind die nationalen Behörden und die EU dran. Was die Züge angeht, ist es richtig, das sind nationale Zuständigkeiten, dass Frankreich sehr viel besser ist, was die Fernverbindungen angeht. Die Pünktlichkeit ist enorm. Die Geschwindigkeit ist großartig. Ja, man fährt wirklich kaum noch Inlandsflüge nötig eigentlich von Stadt zu Stadt. Wo Deutschland sicherlich besser ist, ist in den regionalen Netzen. Wenn ich den Großraum Stuttgart anschaue oder München oder Nordrhein-Westfalen, was da an S-Bahnen, Regionalbahnen fährt, da kann Frankreich nur von träumen. Also so ein bisschen wieder das Thema ländlich-städtisch. Die großen Verbindungen sind in Frankreich super, besser als in Deutschland, aber die regionalen vielleicht bei uns besser.
Sie haben jetzt geschildert, wie es ist, den Zustandsbericht. Wird denn was getan?
Also am guten Willen, das sieht man wirklich überall, auch in der Verwaltung mangelt es ja eigentlich nicht. Aber es ist schon so, dass unsere Verwaltungen einfach Traditionen haben und natürlich Gewohnheiten haben und Verfahren haben. Und diese Prozesse neigen dazu, sich zu sklerotisieren, will ich mal höflich sagen. Also eine gewisse Verfestigung zu haben. Und dann ist es auch für wohlmeinende Beamtinnen und Beamte nicht immer so leicht, das zu beschleunigen. Wir brauchen, kurzum gesagt, einfach eine Dynamisierung der gesamten Verwaltungskultur, die im 21. Jahrhundert ankommen muss. Es kann nicht sein, dass wir mit denselben Verfahren, die wir vor 30 Jahren hatten, immer noch die Probleme, die heute andere sind, angehen.
Sind Sie eigentlich Emmanuel Macron mal begegnet?
Ja, er war in Ludwigsburg 2012, da war er Berater im Élysée-Palast von François Hollande und der Hollande war gerade gewählt worden und Angela Merkel war ja im Schlosshof zur Erinnerung an die 50 Jahre de Gaulle-Rede an die deutsche Jugend und hatte ihn eingeladen. Erwin Teufel hatte Angela Merkel eingeladen und die hat dann Macron gleich nach der Wahl einen Zettel in die Tasche gesteckt und gesagt, da kommst du mal hin und da kam Macron mit.
Welchen Eindruck hatten Sie?
Extrem dynamisch, offen, interessiert, schon damals einfach schnell. Und da war ganz klar, das ist ein ambitionierter junger Mann und der will was.
Er war damals Berater für Hollande, wurde dann 2014 bis 2016 Berater und Wirtschaftsminister. Heftet ihm dieses Etikett des Wirtschaftsministers immer noch an?
Eher das Etikett des Bankers. Er war vorher im Privatwirtschaft, war Investmentbanker und die haben nicht den besten Ruf. Weil es auch viele schwarze Schafe natürlich da gegeben hat, aber es gibt ja auch seriöse Investmentbanker. Von daher, es hängt ihm an, ja, das ist einfach der, der mit den Bankiers umgeht, der bei den reichen Leuten ein- und ausgeht. Das hängt ihm an, gerade bei der Wählerschaft, die das als sehr weit entfernt empfindet.
Ja, er hat ja den Untertitel, der Präsident der Reichen, sogar dann abbekommen. Jetzt gibt es Fragen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Wien beispielsweise. Interesse von Vincent Bellemann und fragt hier, baut Macron in seiner Bewegung denn eigentlich schon einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin auf? Oder wie sieht das aus?
Also Bewegungen leben ja davon, dass sie einem folgen oder einer folgen. Von daher muss ich dann nach Wien leider zurückmelden. Also im Moment nichts in Sicht. Überhaupt sind die Parteien in Frankreich ja nicht so aufgebaut, dass da jetzt meinetwegen wie im deutschen System traditionell das zumindest funktioniert hat, dass da so drei oder vier waren und man schon wusste, das sind die nächsten möglichen Spitzenkandidaten. Das ist in Frankreich nicht der Fall, bei Macron schon gar nicht.
Ja, wir haben es erlebt. Manche Parteien verschwinden in der Bedeutungslosigkeit, beispielsweise die sozialistische Linke. Und die Rechte hat so immens zugenommen. Neben Le Pen gibt es eben nochmal eine ganz extreme harte Rechte. Also das wird eine der ganz großen Aufgaben sein für Macron, das Volk wieder zu einen. Was sagen Sie, bringt er das von seinen Voraussetzungen her überhaupt mit?
Alleine wird er das nicht können, weil er natürlich alleine als Persönlichkeit, wie er so ist, ist einfach dynamisch, er ist extrem schnell im Kopf und er wirkt auch so. Da wird sich nichts ändern. Aber ich denke schon, dass wenn er die nächste Regierung, sofern er eine Mehrheit hat im Parlament, so aufstellt, dass sie eben nicht nur aus dem klassischen bürgerlichen Lager, wie es bis jetzt ja ist, und dem sozialdemokratischen Lager Minister hat, sondern vielleicht doch auch wieder Grüne oder auch mal ganz ungewöhnliche, vielleicht aus der Zivilgesellschaft, aus der Mitte der Gesellschaft gewählte Minister hat. Vielleicht kann er da einen anderen Eindruck erwecken und sich selbst ein bisschen auch von dem vorderen Teil der Szene zurückziehen, in den Hintergrund oder das lieber der Regierung überlassen. Das wäre eine Chance.
Das war ja mal der Ansatz der Bewegung En Marche, dass eben nicht die Berufspolitiker zum Zug kommen. Was ist davon noch übrig?
Da ist eben wenig übrig. Es sind eben doch, zumindest in den Ministerämtern, sind da schon Profis. Im Parlament nicht. Im Parlament sitzen ganz viele, übrigens extrem beeindruckende, gerade viele Frauen, die einfach Unternehmen haben, die gesagt haben, jetzt mitten im Leben, 40 Jahre alt, sagen, jetzt mache ich was fürs Land. Ich tue was fürs Gemeinwohl, was ja genau das Schönste ist, was der Demokratie eigentlich passieren kann. Ob die jetzt wiedergewählt werden, muss man mal gucken. Ich hoffe es für viele, die wir kennenlernen durften. Das waren wirklich beeindruckende Persönlichkeiten und keine Profipolitiker. Aber in den Ministerämtern war es bis jetzt schon so, dass alle, die von außen kamen, Nicolas Hulot, das war so ein Grüner, eher bewegungsorientierter Grüner, der blieb nicht lange drin. Mal schauen, ob er da neue Versuche startet.
Es kamen natürlich sogleich Glückwünsche aus Berlin für den alten und neuen französischen Präsidenten Macron. Wie ist das Verhältnis zwischen Macron und Olaf Scholz? Die kennen sich natürlich schon lange. Wie ist das Verhältnis?
Naja, es ist erstmal ein Arbeitsverhältnis, das sicherlich eingefahren ist, das gut ist, das auch unterfüttert wird natürlich von den ganzen unteren Ebenen, Staatssekretäre, die ganze Beamtenschaft. Man kennt sich, man arbeitet zusammen an den Themen, die zum Teil ja nicht einfach sind. Von den Persönlichkeiten her sind sie sich nicht wirklich ähnlich, das war aber mit Angela Merkel ja auch schon so. Also von daher denke ich, ist auch da die Fähigkeit zu kooperieren in dem Moment da, wo das Ziel gemeinsam definiert wird.
Macron und Merkel hatten den Aachener Vertrag erneuert und trotzdem gab es ja immer wieder Kritik, wenn Macron vorgeprescht war. Beispielsweise hat er Gesprächskanäle zu Russland aufgebaut. Jetzt gerade nennt Zelensky ihn einen wahren Freund und es gibt die schweren Waffenlieferungen in die Ukraine seitens Frankreich. Wie ist also da das Verhältnis Deutschland-Frankreich zu bewerten?
Das ist kurios. Also Deutschland hat ja einerseits geostrategisch nie so eine richtig große Planung gehabt, anders als Frankreich. Frankreich hat seit de Gaulle, seit Ende des Zweiten Weltkriegs immer gesagt, egal was wir vom sowjetischen Regime halten, wir müssen ja irgendwie ein Verhältnis zu diesem Regime haben, weil das ist nun mal da und das wird auch nicht verschwinden. Das waren die also immer ganz nüchtern, ohne große Gefühlsanwandlungen, einfach geostrategisch gemacht. Ich weiß, die ganzen Kulissen haben immer gesagt, ja, Russland ist da, wir müssen ein Verhältnis haben zu Russland. Und Deutschland war da eher anders, wie wir ja nun wissen, über Annäherung durch Handel, ja, und auch persönliche Netzwerke, die sie aufgebaut haben. Wie das im Moment aussieht, haben wir ja gesehen. Und jetzt ist es, glaube ich, wieder so ein Fall gewesen, wo Frankreich geostrategisch ganz klar handelt und Macron auch als EU-Präsident, der ja noch turnusmäßig bis 30.06. ist, die Rolle angenommen hat und eben dauernd mit Putin telefoniert hat. Das ist ja nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig gewesen, hat er gemacht, hat auch inszeniert, klar, war auch ein bisschen Wahlkampf dabei, aber er hat es getan. Und Frankreich ist schneller in diesen Entscheidungen. Wenn die sagen wollen, wir machen eine militärische Aktion, Waffenlieferung zum Beispiel, dann geht das viel schneller als bei uns.
Jetzt gibt es große Probleme innerhalb der EU. Weitreichende Schulden, Finanzkrise, Milliarden werden aufgewendet, um marode Volkswirtschaften wieder zu stützen. Und da stellt sich auch die Frage, wir haben jetzt gerade erlebt, ja, Frankreich hat anscheinend bei der Russlandpolitik den aktiveren Posten gehabt, obwohl er eigentlich Deutschland zustände. Wie ist es denn hierbei?
Also ich glaube, wir müssen alle uns eingestehen, dass die letzten Jahre so von Krisen zu Krisen gejagt wurden, dass keiner so richtig vorausplanen konnte. Die Pandemie haben wir immerhin doch in Europa mit einer großen Kraftanstrengung gemeinsam doch so weit in den Griff bekommen. Denken wir an die Beschaffung des Impfstoffs. Überhaupt, dass es ein Impfstoff in Europa entwickelt wurde, ist ja großartig. Wir haben diesen Wiederaufbaupakt, diese Next Generation EU, gemeinsam aufgestellt. Zum ersten Mal heftige gemeinsame Verschuldung tatsächlich auch für gut befunden und für sinnvoll befunden. Das wird jetzt die Diskussion sein. Wie gehen wir weiter damit um? Heißt das, wir wollen mehr gemeinsame europäische Schuldverschreibungen haben, damit die EU auch wahrnehmbar wird in allen europäischen Mitgliedstaaten als diejenigen, die handeln können? Oder geht Deutschland zurück auf die Bremse, nicht nur Schuldenbremse, sondern auch politische Bremse. Das wird die Diskussion jetzt mit Scholz und Macron sein müssen.
Ja, da muss ich dennoch mal auf das deutsch-französische Verhältnis dabei kommen. Denn Macron scheint ja viel in die Hand zu nehmen, was Deutschland eigentlich übernehmen müsste. Was bedeutet das letztendlich für das Verhältnis?
Na, mal geht der eine voran, mal der andere. Ich meine, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Der Koalitionsvertrag, wenn man den liest und noch ernst nehmen will, und das tun wir ja mal bis auf Weiteres, dann würde ich schon sagen, da steht viel drin, was, ich glaube, von sehr grüner Handschrift geschrieben wurde, was den Franzosen sehr gut getan hat. Es wurde gelesen in Frankreich, das Europakapitel des Koalitionsvertrags als Antwort auf die Sorbonne-Rede von Macron von 2017. Das kann man tatsächlich auch so tun. Da steht ja auch drin, wenn nötig, werden wir auch die Verträge neu verhandeln. Das war bei Angela Merkel immer tabu. Da haben wir gesagt, bloß nicht an die Verträge rangehen, das schaffen wir sowieso nicht. Und jetzt ist zumindest mal die Öffnung da. Und jetzt muss die deutsche Regierung eben dann auch mit einem dynamischen Macron umgehen.
Im September gibt's bei Ihnen vielleicht eine kleine Feier, denn vor 60 Jahren hielt de Gaulle in Ludwigsburg damals eine Rede und da hat er sich insbesondere an die junge Generation gewendet. Was war damals seine Botschaft?
Das war spektakulär, muss man erstmal sagen. Da spricht der französische Staatspräsident, der nun auch Kriegsgegner von Nazi-Deutschland war, auf Deutsch zu einem Haufen junger Menschen im Schlosshof, ganz viele Persönlichkeiten, die später große Karrieren gemacht haben, dabei Horst Köhler, Erwin Teufel, um nur zwei zu nennen. Er hat einfach gesagt, ihr seid Kinder eines großen Volkes. Das war die Versöhnungs- die Hand, die er ausgestreckt hat. Eine zweite große Botschaft war, wir erleben gerade eine riesige Transformation. Technologische Neuerungen, das klingt im Rückblick fast
aktuell,
schon
ne?
Einerseits weit weg, aber doch furchtbar aktuell, weil auch jetzt haben wir einfach wieder diese Umbruchssituation. Also von daher ist es schon gut, sich daran zu erinnern, was das bewirkt hat. Nun ist natürlich so, dass heute eine Rede nicht mehr dieselbe Kraft haben kann. Wir haben andere mediale Möglichkeiten. Damals war das ja ganz selten, dass man so einen Staatsgast dann wirklich körperlich vor sich sehen konnte. Wir haben dauernd europäische Gipfel, wir sehen die dauernd in irgendwelchen medialen Umständen. Von daher kann man das nicht so reproduzieren. Aber daran zu erinnern und sich zu überlegen, was kann man heute eigentlich anbieten, das ist schon wichtig.
Wie wichtig ist es da für Sie als deutsch-französisches Institut jeweils die junge Generation auch zu motivieren, mitzunehmen? Also im Jahr 2000 wurde bei Ihnen beispielsweise das deutsch-französische Institut für Film oder die Filmakademie gegründet.
Es gibt in Baden-Württemberg einige Einrichtungen, die in der Tat dann Alleinstellungsmerkmal sind. Ich glaube wirklich, das Entscheidende ist, man muss hingehen und dort, wo die Motivation junger Leute, aber nicht nur junger Leute, aber eben vor allem jetzt von denen ist, etwas anbieten. Und das kann eine Institution sein, wie die Filmakademie, die sehr erfolgreich arbeitet, wirklich sehr erfolgreich. Das kann das schon erwähnte Zukunftswerk sein, wo man eine Plattform bildet, wo Menschen mitmachen können. Und das gilt auch für die große Politik. Überall da, wo Themen bearbeitet werden, die etwas Praktisches bringen, dann ist es gut. Unsere Arbeit ist dauernd zu gucken, was machen junge Leute eigentlich gerne mit. Und da haben wir immer wieder Erfolge, gerade auch bei Berufsschulen zum Beispiel. Wenn es konkrete Dinge sind, Projekte umsetzen, dann sind die auch dabei.
Es melden sich auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer aus Bergland. Schreibt uns zum Beispiel Andrea Schneider und die sagt, ja, ich habe jahrelang eine Austauschpartnerin aus Frankreich gehabt und die ist Patentante ihrer Tochter seit 1981. Also genau da im Kleinen passiert der Austausch natürlich auch. Sie schreibt aber gleichzeitig, naja, durch Corona sind natürlich ganz viele Austauschprogramme so nicht mehr existent.
Ja, das war ein schwerer Schlag, gerade für ganz junge Menschen, die einfach vom sozialen Kontakt leben. Da können sie viel Playstation machen oder virtuelle Welten, aber das ersetzt nicht den wirklich persönlichen Austausch. Trotzdem war es für uns ganz berührend festzustellen, dass gerade auf der kommunalen Ebene, wo ganz viele Partnerschaften in Baden-Württemberg ja 450 ungrad, die solche kommunalen Partnerschaften haben, die haben sich ja bemüht, trotz Corona, sich zu sehen. Und viele haben mir erzählt dann hinterher, wir haben uns öfter gesehen in diesen Online-Meetings. Wir haben Aperitive zusammen organisiert. Wir haben uns dann eben doch erzählt und gerade weil die Situation so bedrohlich und neu war, haben wir uns vielleicht sogar mehr engagiert, mehr interessiert dafür, was im anderen Ort los ist. Von daher, man soll immer auch die positiven Seiten sehen und ich denke, das ist eine Möglichkeit.
Sie sind in Bonn, Paris und in Belgien aufgewachsen. Ist denn Europa für die Jugend noch das gleiche Europa jetzt durch Corona auch bedingt, als die Grenzen plötzlich geschlossen wurden?
Das war ein Schock für die jungen Leute wie für diejenigen, die noch die Grenzen kannten, für die wirklich Alten unter uns. Denn das war ja so eine der großen Errungenschaften Europas, dass man sagt, gut, die Grenzbäume, die gibt es nicht mehr und man hat Bewegungsfreiheit. Und leider hat man in der ersten Krise, am Anfang der Krise, ja so einen Reflex gehabt, schottendicht, wir gucken mal, ob das Virus an der Grenze Halt macht in der Passkontrolle. Das ist natürlich Unsinn, man hätte vielleicht Mulhouse, darum ging es ja sehr stark, weil Mulhouse ein Hotspot war, hätte man natürlich abschotten können, ja. Aber deswegen die Grenzübergänge im Norden vom Elsass oder Baden-Württemberg dann zu begrenzen oder weitgehend zu schließen, das war eigentlich nicht nötig. Das weiß man heute. Ich glaube, jedem ist bewusst geworden, was das für eine Signalwirkung war, das falsche Signal. Man würde es heute nicht mehr so machen.
Warum liegt Ihnen persönlich die deutsch-französische Freundschaft so am Herzen?
Ist Teil meines Lebens. Ich habe einfach dann auch in Paris nochmal studiert zur Promotion und bin mit der französischen Sprache aufgewachsen. Das war also eine relativ normale Sache. Ich habe aber auch andere Herzen in meiner Brust. Italien ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe in Spanien gelebt, ich habe in 7 europäischen Ländern gelebt und gearbeitet. Also Europa ist eigentlich mein Thema. Und da ist die deutsch-französische Partnerschaft natürlich was ganz Besonderes.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Professor Frank Basner.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.